Philister und die Söhne Israel für sich. Doch alle Menschen schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes, bis sie sie vernichtet hatten. Sie ließen nichts Lebendes übrig. Wie der Herr seinem Knecht Mose befohlen hatte, so befahl Mose Josua, und so machte es Josua. Er unterließ nichts von allem, was der Herr dem Mose befohlen hatte.
Amen.
Und Josua nahm dieses ganze Land, das Gebirge und den ganzen Süden und das ganze Land Gosen.
Warte mal, wir sind bei 13.
Und die Niederung und die Erde, die Ebene und das Gebirge Israel und seine Niederung. Vom kahlen Gebirge, das nach Seir aufsteigt, bis Baal-Gad in den Talebene des Libanon am Fuß des Berges Hermon. Und alle ihre Könige ergriff er und erschlug sie und tötete sie.
Lange Zeit führte Josua mit all diesen Königen Krieg. Es gab keine Stadt, die sich den Söhnen Israel friedlich ergab, außer den Hebitern, die in Gibeon wohnten. Alles andere nahmen sie im Kampf ein.
Denn vom Herrn kam es, dass sie ihr Herz verstockten, so dass es zum Krieg mit Israel kam, damit an ihnen der Bann vollstreckt würde, ohne dass ihnen Gnade widerführe, sondern dass sie vernichtet würden, wie der Herr dem Mose befohlen hatte.
Zu jener Zeit kam Josua und rottete die Enakiter aus, von dem Gebirge, von Hebron, von Debir, von Anab und von dem ganzen Gebirge Juda und von dem ganzen Gebirge Israel. Mitsamt ihren Städten vollstreckte Josua an ihnen den Bann.
Es blieben keine Enakiter im Land der Söhne Israel übrig, nur in Gaza, in Gad und in Ashdod blieben sie übrig. Und so nahm Josua, das ganze Land ein, ganz wie der Herr zu Mose geredet hatte. Und Josua gab es Israel zum Erbteil, nach ihren Abteilungen, entsprechend ihren Stämmen. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg.
Das ist ja ganz schön blutrünstig. Dann vorhin, das wäre wieder alle Ziele.
Da haben sie gefangen, er schlug sie und tötete sich.
Es gab keine Stadt, die sich den Söhnen Israel friedlich ergab, außer den Hebitern, die in Hebron wohnten.
Und jetzt kommt der Name sie im Kampf an.
Wenn wir jetzt dieses letzte Kapitel, den wir gelesen haben, diese letzten Verse, wenn man die jetzt betrachtet, dann finde ich, fällt auf, dass ja hier die Gibeoniter, finde ich, ein bisschen anders wegkommen. Weißt du? Wir haben ja, wo wir das angeschaut haben, du siehst dann eher so die List der Gibeoniter. Du siehst, wie sie die Israeliten ja im Grunde genommen betrügen. Und du siehst, wie Josua reinfällt und die Ältesten, weil sie den Herrn noch nicht gefragt haben. Da sind sie gefallen, ja. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, was Gott hier auch zeigt. Er sagt ja hier was ganz Interessantes. So nahm Josua das, Vers? Genau. Ich meine jetzt den Vers 19. Da heißt es, es gab keine Stadt, die sich den Söhnen Israel friedlich ergab, außer den Hebitern, die in Gibeon wohnten. Alle anderen nahmen sie im Kampf ein. Denn vom Herrn kam es, das meine ich jetzt, dass sie ihr Herz verstockten, sodass es zum Krieg mit Israel kam, damit an ihnen der Bann vollstreckt würde, ohne dass ihnen Gnade widerfahren oder führe. Wenn du diesen Vers liest, kannst du auch sagen, wenn die jetzt alle entgegengekommen wäre und gesagt hätte, wir bitten um Gnade, dann hätte sie Gnade empfangen müssen. Gell, so lese ich jetzt den Vers. Gell? Wenn sie jetzt um Gnade bitten, hätten sie Gnade empfangen. Aber der Herr hat ja vorgehabt, sie auch zu vertilgen. Ja. Und es gibt ja im Neuen Testament auch diesen Vers, wo es heißt, dass ihr Herz verstockt wird, damit sie nicht Buße tun, damit sie nicht gerettet werden. Das heißt, Gott hat ja, das sehen wir ja auch vorne dran, er hat diese Nationen bestimmt zum Gericht. Und auf der anderen Seite muss er bei den Gibeonitern das anders gesehen haben. Sonst hätten sie trotz alledem das nicht machen können. Weil sie haben im Grunde genommen haben sie ein anderes Herz gehabt, trotz alledem. Sonst hätte er sie auch bestraft. Ja, alles. Das heißt ja hier, außer sie, die haben irgendwie, die waren anders in ihrem Herzen. Das beeindruckt mich halt, dass Gott halt auch hier zeigt, wenn du Buße tust, gibt es auch hier sogar noch einen Weg. Weißt, da kommen die ganzen Israeliten und du denkst, die machen jetzt alles nieder und dann sagst du, ich bitte um Gnade und so verstehe ich den Vers. Und dann hätte Joshua gesagt, okay, wenn du Gnade bist, dann wirst du vielleicht Sklave, die Gibeoniter, aber wir rotten euch noch nicht aus. Gell? Ist immer gut, Gnade zu Buße zu tun.
Das ist ein bisschen ähnlich wie die oder wie so.
Zum Beispiel, ja. Weil es ist ja nicht verständlich, wie jemand, der in einer verfluchten Stadt ist, einfach verschont wird. Denkst du doch eigentlich, weißt du, denkst, die muss doch auch unter das Gericht fallen. Aber sie ist anders. Sie nimmt diese Boden auf und sie glaubt. Sie glaubt, dass die Israeliten diese Stadt richten werden.
Letztendlich haben die Gibeoniter das auch geglaubt.
Die anderen müssen diese kämpfen, wahrscheinlich bekennen sie nicht.
Ja, auf der einen Seite, sie können es nicht, wir können es nicht, und ich denke auch, sogar für der Rahab war auch der Glaube, dass sie Barmherzigkeit damit empfängt. Wenn sie nicht erwartet hätte, dadurch Barmherzigkeit zu empfangen und auch, dass sie gewinnen, weißt, dann hätte sie ihnen ja nicht geholfen. Dann hätte sie gesagt, ich hab sie, macht sie nieder.
Dass die Gibeoniter, da war sie schon wissen, dass die jetzt dann auch also tolle die Zukunft dann mit den Israeliten, also jetzt als Sklaven, weißt du, also das war ja für sie eher beschämend, das ist ein Volk und das tust du quasi da jetzt unter Joche lassen, freiwillig, und die anderen haben gesagt, boah, das machen wir nicht, wir kämpfen, weißt du, aber die haben halt, wie du sagst, weißt du, da gesagt, das können wir nicht, die können wir nicht besiegen, also das geht nicht, weißt du, wir sind halt diesen quasi dieses kleinere Übel nehmen, sozusagen, wenn keine Chance gibt. Ich denke, das heißt ja halt, der Herzverstockt heißt ja, so wie beim V ja auch, dass ich vorher ja auch schon quasi am Herzen auch. Das ist ja dann auch verstockt.
Ich glaube, dass das auch, du hast vorher gesagt, dass es sehr blutrünstig ist. Du kannst diese Geschichte hier nur verstehen, weil du eben verstehst, dass sie zum Gericht da sind. Also sie, und das sind sie, haben sie selber verschuldet. Also es ist so, wenn Gott uns richtet, wir haben immer eine Mitschuld. Wenn wir unser Herz verstocken, dann verstockt Gott uns noch mehr und am Schluss gibt es dann auch keine Möglichkeit mehr dafür. Aber es ist immer auch unsere Mitarbeit. Der Pharao, das haben wir ja in der Vergangenheit immer wieder gesprochen, der Pharao ist zwar von Gott verstockt worden, aber er hat sich zuerst verstockt. Wenn ich ein Herz der Buße und der habe, dann wird Gott nicht mein Herz verstocken. Weißt, wenn ich mich wenden will, wird Gott nicht sagen, nee, kommt nicht in Frage.
Weil er eigentlich sich schon gegen Gott entschieden hat, dann lässt er auch dann am Ende, wenn das Gericht kommt, auch, du wirst dann nicht plötzlich sagen, jetzt sehe ich doch alles anders, sondern dann wird dieses Gericht auch über dich kommen. Ne?
Genau. Weil es Gott sonst auch nicht richtig könnte, er sagt dann, ich verstocke ihr Herz, damit sie gerichtet werden, weil wie hätte der Pharao dem Mose widerstehen können, wäre gar nicht gegangen.
Und sobald es Gericht weg wäre, wäre eigentlich auch wieder die alte Natur da.
Genau.
Das ist, also es ist dann nur, weil halt jetzt gerade kommt die Strafe, dann ist man...
Selben Erfahrung, was ist die erste Gelegenheit, der Herr hätte sie vielleicht vorher schon als Mul. Also ich habe da noch mal von längerer Zeit auch Verse aufgeschrieben, wo halt dann, das heißt immer, dass die Nationen quasi vertrieben werden, wenn sie halt so gesühnt nicht hätten. Das ist halt so schlimm war. Und dann in Mose kann ich so oft erst um Mose drittung, wo man es gefühlt hat, wo man es hat. Also die Verse, was heißt das?
Du liest einfach mal einer davor vor und deine viele Verse.
So heißt, wegen meiner Gerechtigkeit. Achso, das ist schon. Das musst du ja mal lesen. Also, wenn der Herr dein Gott sie vor dir, für Artikel 15 muss. 5. Mose 9, 4 und 5. Wenn der Herr dein Gott sie von dir hinausstößt, sprich nicht in deinem Herzen wegen meiner Gerechtigkeit, hat der Herr mich hierher gebracht, um dieses Land in Besitz zu nehmen. Denn wegen der Gottlosigkeit dieser Nationen wird der Herr sie von dir vertreiben. Mhm. Und dann gibt es eine Schutzschicht, das war auch dann 18, 12. Gibt es auch 5. Mose 18, 12. Das heißt, denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut, und um dieser Gräuel willen treibt der Herr dein Gott sie vor dir aus, also auch diese Nation, die zum Zaubern und Wahrsagen. Und die Kinder durchs Feuer gehen lassen sogar. Also ab 9 Uhr, wenn du das in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräuel dieser Nationen gleich zu tun. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der sein Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, also bei den Kindern. Es folgt keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und in dieser Gräuel hier schreibt der Herr dein Gott sie vor dir aus, findet der Mose 18, 11 bis 12 oder 9 bis 12. Da habe ich auch noch alle gelesen. 1. Mose 15, 16, 3. Mose 18, 27, habe ich mal aufgeschrieben. Da immer die gesagt, boah, wow, das ist alles schön, da kann ich schon lesen, sag ich schon, und die war auch nicht ungefähr. Also da hätte ich quasi, das heißt, die hätten ja quasi gesündigt, und ich denke, da hätten sie bestimmt schon öfter mal ein bisschen drauf hingewiesen, dass es lustig ist. Du musst nicht mit 16, aber so würde ich nicht hingehen. Ach ja, da steht also 1. Mose 15, Kapitel 15, Vers 16 heißt, und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren und zu Israel, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Also musste quasi so lange warten, bis sie wieder zurückgehen konnte nach Israel, 400 Jahre, weil da war das jetzt, bis die Schuld, das Maß der Schuld voll ist. Also ich weiß, wie es beobachtet, dass diese Treiber, und jetzt vielleicht auch öfter denken, war schon so wahnsinnig.
Ja.
So wie der Pharao ja auch, hat ja auch oft die Gelegenheit gekommen, das Reich ziehen zu lassen. Jesus hätte ja wieder die anders besonnen.
Ich denke auch, der Herr, er weiß auch die Absichten des Herzens und er kennt die Herzen. In Jeremia, da sagt er mal, das Herz ist ein unheilbares Übel, wer kennt schon die Maus? Und er sagt dann, ich bin es, der die Herzen erforscht. Und oft, weil wir haben am Samstag haben wir auch die Verse in Römer 9 gelesen, wo das genau das kommt, mit dem, dass der Herr verhärtet, wen er will, und er ist barmherzig, wen er will. Und es kommt nicht darauf an, oder es liegt also nicht an dem, der will, aber an dem, der läuft, sondern an Gott, der barmherzig ist. Und das zeigt halt auch, du hast ein Herz, das böse ist. Und die Frage ist, ob du deinem Herzen folgst oder ob du Buße tust, ob du dich wendest zum Herrn. Und erst wenn du dich wirklich wendest zu ihm, dann kann der Herr auch was tun. Dann kann er dir Barmherzigkeit geben. Weil er ist gerne barmherzig, aber er wird dir nicht barmherzig sein, wenn du dich nicht wendest. Und ich denke auch, deswegen sagt er auch das Maß nicht voll, genau. Oder? Weil eben er will eigentlich barmherzig sein, aber sich. Genau.
Ich habe
mir
so
oft gefragt, wieso müssen wir
400
Jahre
nicht sitzen? Aber der Geist hat mir gehofft, dass die sich nicht am Ende
Oder hat halt auch gewartet, bis sich zum Beispiel Person X wendet.
Ja, genau.
Weil er gewusst hat, Person X wird sich wenden.
Ja, genau.
Und ja, deswegen, wie er auch sagt, ganz am Ende in Petrus, er verzögert die Verheißung nicht, sondern er ist langmütig. Weil er ist gerne barmherzig. Unser Gott ist ein barmherziger Gott, der nicht Böses eigentlich im Sinn hat, der nicht irgendwie richten will, sondern um ihre Ungerechtigkeit richtet er. Ja.
Amen.
Ich denke, mich haben auch das auch Spaß. Also ich meine, wenn ich den Newsletter da angucke, wow, das war bestimmt für Freude mit mir.
Ja.
Und er hätte es alles so gemacht, wie der Herz in Mose gesagt hätte, ja, das muss ich auch. Also ich meine, das hat das so da. Das ist schon. Wie der Herr seinen Knecht Mose gefunden hat, ist so gefallen, was Mose dazu gemacht ist, Josua. Und er ließ nichts von allem, was der Herr der Mose gefunden hat.
Das Lenker, die 10 gefallen hat, das passt auch in die Richtung. Sie kämpfen ja im Gebirge. Sie kämpfen ja gegen diese Könige, die sind ja im Gebirge, die Ammoniter. Und während sie da gegen die Kämpfe, und dann gibt es wieder eine Pause, dann wird mehrmals in Kapitel 10 darauf hingewiesen, dass sie wieder nach Gilgal zurückgegangen sind. Ja, ist doch eigentlich, weißt du, wenn du das dir mal vorstellst, das eine liegt oben im Gebirge und unten ist es in Gilgal. Und nachdem sie aufbrechen, um Gibeon zu helfen, sind sie auch in Gilgal. Mhm. Und am Schluss des Kapitels sind sie wieder in Gilgal.
Ja.
Und wir haben das letztes Mal oder ja, schon einmal gesprochen, dass das Gilgal ja auch heißt Schande abwälzen. Ja. Ja, die Schande Ägyptens abgewälzt, deswegen heißt der Ort Gilgal. Und ich finde, es passt in das, was wir auch gesprochen haben. Sie waren nicht besser als die, die sie jetzt ausgerottet haben. Also in eurer Hinsicht, wer ist denn da besser? Sind die Israeliten wirklich besser als die Ammoniter? Oder Amoriter? Ja. Aber sie waren jetzt die deren Schande abgewälzt wurde. Das heißt, sie haben Gnade empfangen, sie wurde gereinigt. Und dadurch konnten sie auch gegen den Feind kämpfen. Wir in uns können nicht, wir müssen eigentlich kämpfen, immer auch mit diesem Blickpunkt, der Herr hat unsere Schande abgewälzt, der Herr hat uns gereinigt. Nicht als besser oder was weiß ich. Ja. Sie sind vom Herrn beauftragt und sie müssen auch aufpassen, dass sie in dem bleiben, was der Herr sie gesetzt hat. So auch wir, ja, müssen immer eigentlich in dieser demütigen Haltung bleiben, als solche, die Barmherzigkeit empfangen haben. Und in aller Härte, die sie mit diesen Völkern umgehen, weißt, mir fällt da auch auf, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, so viele Könige. Weißt, dauernd Könige, 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 Könige. Und ein König steht ja auch für eine Herrschaft, für eine Macht. Ja. Das sind viele, viele verschiedene Könige, weißt, das heißt, da stecken auch verschiedene Herrschaften dahinter. Ich denke, Dinge, die einen gefangen nehmen wollen, die einen beherrschen wollen, weißt. Warum erwähnt er so viele? Das hat sicher auch eine Bedeutung. Ich weiß gar nicht, wie viel erwähnt werden, wahrscheinlich wird sogar die Zahlen eine Bedeutung haben. Aber in alledem, das finde ich bei dem Kapitel 10 nicht mal auffallen. So viele Könige, so viel Schlacht, aber immer Gilgal.
Ja.
Später nicht so. Gilgal, Gilgal. Was ich laufe in den Gebirge, gehe runter ins Tal, dann höre ich, die Könige haben sich in der Höhle versteckt, dann gehe ich wieder hoch. Was? Das ist so, fast könnte ich sagen, ein Stück weit wie Zeitverschwendung. Aber ich bin so wie der Philipp gesagt hat, er wollte eigentlich das und jenes machen, dann sagt der Herr, komm erst zu mir. Ja. Komm erst Gemeinschaft mit mir. Manchmal wollen wir was tun und dann sagt der Herr, der Geist in uns sagt, wir haben doch erstmal Gemeinschaft. Und dann empfinden wir es eigentlich manchmal als Zeitverschwendung. Weißt, ich habe gar keine Zeit, ich habe doch viel zu tun. Ich möchte jetzt ein Projekt machen, das Herr, ich mach's danach. Und dann sagt der Herr, nee, komm erst zu mir. Müssen Sie erst nach Gilgal gehen und dann müssen Sie wieder hoch und diese Könige aus der Höhle holen. Ja, das ist scheinbar ein bisschen unökonomisch.
Ja, ich sehe es auch nochmal unter dem Aspekt, was wir jetzt auch schon mal angeschaut haben, wenn wir das mal auf uns übertragen, ist es ja auch ein Punkt der Umwandlung unserer Seele, ja, die besetzt ist von Dingen, die Gott im Kreuz sind, ja, die er auch wirklich ausrotten will. Ja. Er will nichts von diesen ganzen Feinden, die auch unsere Seele besetzen. Ja. Das will er völlig vernichten. Und wenn du anschaust, was haben sie getan? Ich habe jetzt auch nochmal die Stellen angeschaut. Zum Teil war es die Unzucht, die sie getrieben haben. Ja. Sie haben Zauberei, Götzendienst betrieben. Ja, sie haben es sind einfach die Elemente des alten Menschen. Und mir ist es schon auch eine Warnung, dass Gott hier auch so klar ist. Davon darfst du nichts leben lassen. Ja. Wenn du davon ein bisschen lässt, diese Völker waren irgendwo auch besonders schlimm. Ja. Und wenn das da bleibt, dann sehr schnell breitet sich das auch wieder aus. Und ich sehe auch für uns in unserem Wandel, es ist schon wichtig, dass wir auch keinen Kompromiss machen mit diesen Dingen der gefallenen Natur. Ja. Also da geht es nicht darum, einfach nur, okay, wir gucken, dass wir sie unter Kontrolle haben, sondern das muss einfach beendet sein. Das muss ans Holz gehängt werden. Jeden dieser Könige. Ja. Und mich beeindruckt das auch, muss ich sagen, hier dieses klare Bild auch zu sehen. Oh. Ja. Das rausgefunden.
Die Enakita werden zum Schluss noch hier aufgeführt. 21.
Kapitel 10.
11. Zu jener Zeit kam Josua und rottete die Enakita aus. Von dem Gebirge von Hebron, von Debir, von Anna und von dem ganzen Gebirge Juda. Von dem ganzen Gebirge Israel. Mitsamt ihren Städten verschreckte Josua an ihnen den Bann. Die Enakita sind ein ganz besonderes Volk. Sie stehen für die Riesen, für zahlreich. Enak bedeutet Nacken. Nacken. Und oder auch Sitz der Kraft, da wo sich die Kraft des Menschen befindet. Und Josua rottet sie aus vielen Orten, beginnend mit Hebron, was Gemeinschaft bedeutet. Und auch Bündnis. Aus Debir. Debir bedeutet Ort, da Gott spricht. aus Anna, aus der Traumstadt, aus Juda, was Lob bedeutet, und aus Israel, Gottes Kämpfer. Und das, was ich hier sehe, ist, es geht um unsere eigene Kraft. In unserer Seele, wir haben das Problem immer, dass wir aus eigener Kraft vieles tun. Und der Herr möchte uns davon befreien, von unserem eigenen Selbst. Und all diese Orte, da behindert unsere eigene Kraft und unser Selbst, dass wirken würde. Dass der Herr möchte das befreien. Hebron, Gemeinschaft. Jede Gemeinschaft, wo unser Selbst hineinkommt, ist vergiftet. Debir, Ort, da Gott spricht. Gott kann nur da sprechen, wo unser Selbst beendet ist, wo es ans Kreuz kommt. Anna ist auch so wichtig. Unsere Versorgung, die Traubenstadt. Wir brauchen auch hier alles vom Herrn. Juda, Lob. Und Israel, das heißt zwar Kämpfer, aber Gott ist Kämpfer. Und das ist so wichtig, auch zu hören, was und genau das zu befolgen, was der Herr sagt, auszuführen. 15 heißt es, wie der Herr seinen Knechten Mose befohlen hatte, so befahl Mose Josua und so machte es Josua. Er unterließ nichts von allem, das der Herr dem Mose befohlen hatte. Das zeigt, dass wir wirklich Acht geben müssen auf das, was Gott spricht. Das ist, man kann es nicht so locker nehmen und sagen, ja, mach halt 50%, der Rest wird schon recht sein. Wenn wir es machen, dann vollständig, gewissenhaft. Der Herr möchte wirklich sehen, dass wir ganz für ihn uns entscheiden. Nicht einmal.
Ja. Was du gerade gesagt hast, auch dass hier in der Kita zeigen auch eben die eigene Kraft, ja, den Sitz der Kraft, dass die auch beendet werden muss. Ich finde, das sieht man auch schön daran, dass das Volk Israel, als sie dieses riesige Heer geschlagen haben, sollten sie auch die Pferde lähmen und die Wagen mit Feuer verbrennen. Die Pferde stehen ja auch oft für die natürliche Stärke im Wortwert. Und sie hätten diese Pferde und Wagen theoretisch auch für sich nehmen können. Ja, und dann in Zukunft mit Pferde und Wagen kämpfen können. Aber das wollte der Herr nicht. Er wollte nicht, dass sie auf diese Weise kämpfen mit einer natürlichen Kraft.
Ja. Also ich verstehe, wieso Menschen die Pferde mit getötet.
Die Pferde hätten sie ja noch verwenden können als Zug oder sowas, Tiere. Das war ja nicht, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Aber wenn du einen Schaden an deiner Sehne oder deinem Muskel hast, dann wirst du wahrscheinlich immer so ganz fit sein. So denke ich, dass diese Leistungsfähigkeit, für die sie die gebraucht haben, konnte nachher nicht mehr fit sein. So wie der Jakob, als der Herr ihn an die Hüfte schlug, heißt es, dann hinkte er nachher, hat er auch nicht umgebracht. Aber er war nicht mehr dasselbe wie vorher. Und das heißt, du kannst sicher so ein Pferd immer noch für einfache Sachen machen. Vielleicht zieht es da immer noch den Wagen, aber halt nämlich schnell. Ja.
Und die können dann laufen oder wie? Hier steht geschrieben auf Ukrainisch, dass man ihnen die Sehnen angeschnitten hat oder durchgeschnitten hat.
Ja. Ich denke, wie schon gesagt, ich glaube nicht. Also wenn du sie bewegungsunfähig machst, dann sterben sie eh. Also ein Pferd, das sich nicht bewegen kann, das stirbt, dann könnt ihr schon sagen, sie haben es getötet.
Mhm. Weil,
ja, ich denke, den Wagen haben sie verbrannt. Wir brauchen nicht die Kraft der Rosse.
Ja. Ja gut, ich denke mal auch, wenn man das kriegstaktisch sieht, das ist einfach ein Pferd mit einem Pferd sein will, also auch so entsprechende Gerätschaften, wo sie dem Pferd die Füße abgeschlagen haben und dann konnte es auch nichts mehr machen. Es ist einfacher, dem die Füße abzuschlagen und er stand den Reiter umzubringen, wie gleich zu versuchen, den Reiter umzubringen.
Na, wenn sie es hier anders schon macht, sie haben erst die Reiter umgebracht und anschließend haben sie die Pferde gelähmt und die Wagen verbrannt. Das war ja quasi am Ende des Sitzes.
Vielleicht ergänzen, wo sind die Energie da übrig geblieben?
Ja, genau. Aber eine Frage noch, bevor du sagst, warum steht da Juda und Israel? Die Enakita waren im Gebirge Juda. Und in ganz Israel heißt es sogar.
Und in ganz
Israel. Gebirge schon auf der Höhe.
Gab es ein Gebirge Israel?
Gut, ich denke, das war wahrscheinlich schon im
Vor Blick halt in dem Gebiet, wo halt später das Gebiet Israel war.
Ja.
So ein Voraus. Er beschreibt ja zum Teil das auch ein bisschen rückblickend.
Ich denke, das wurde im Nachhinein auch.
So dass man geografisch weiß, wo das
liegt. Hier steht Hebräisch Schäffehler. Das ist der Küstenstreifen zwischen Jaffa und Gaza.
Bei was? Auf was
geht Israel in seinem Sohn?
Okay, also das Gebirge, wo später Israel ist. Okay, so muss man es verstehen. Nee, weil ich fand es deswegen, weil er das halt erwähnt, wenn du jetzt bringst oder zeigst, dass das ja auch eine Bedeutung hat für Gemeinschaft und dann heißt es selbst, in Juda und Israel musst du ihr Akita ausrotten. Musst du immer da besonders genau.
Ja, übrig geblieben sind sie laut 22 in Gaza, in Gath und in Ashdod.
Sind die Philister, oder?
Ja, Gaza, das ist die, übersetzt die Starkenburg. Die Starkenburg. Noch nicht übersetzt. Oder bedeutet die Stärke oder Festung. Gath in Pressburg.
Pressburg.
Kelter oder Kufe übersetzt. Und in Ashdod, was auch Bollwerk oder Festung bedeutet. Da hat sie es verschanzt, die Stärke. Die Energie hat es verschanzt. Gat bedeutet Kelter oder Kufe. Pressburg ist hier als Name in Anführungszeichen. Pressen, die Kelter fressen.
Pressen.
Was ich jetzt angekriegt habe, das war das, dass die Städte, die auf Hügeln standen, mit verbrannt wurden. 13 war all die Städte, die auf Hügeln standen, verbrannt ist dann nicht. Ausgenommen Hasso allein, das verbrannt ist.
Hasso. Hasso.
Also wenn du nur Hügel standen, bist du nicht
viel. Ich hätte sie trotzdem umgebracht, nur die Häuser sind sie halt nicht verbrannt.
Die Städte haben sie halt für sich dann genommen, weil das waren auch, sagen wir mal, strategisch wichtige Orte, ja, die.
Das heißt, die haben die Leute nicht verschoben, so, aber die haben dann gesagt, die Städte, an denen die Körner brauchen, und die anderen Städte haben sie vernichtet.
Ja,
Azo geschrieben.
Also 13.
In der Tasche neben diesem grünen kleinen Tasche.
Ach so. Hochgehöft, eingezäunt, schutzreich, umschlossener Ort. Wie soll das?
Das war die Hauptstadt, war das heißt. Das war die Hauptstadt all dieser Stämme.
Alle.
Das heißt, das war das Zentrum, weißt, das war das eigentlich, von der ging die Macht und die Herrschaft aus. Mhm. Und das haben sie völlig vernichtet.
Ja. Ich finde, es passt auch zu dem, was ja, die vor zwei Wochen habe ich das ja am Mittag am Sonntag erwähnt, dass eben, wo auch der Herr sagt, diesen Vers, dass er unsere Kraft schwächt auf dem Weg. Ja.
Ja.
Er muss diese natürliche Stärke, die muss er auch beenden.
Ja.
Ja. Jesus. Amen. Was heißt am Wasser Mero? Vers 5.
Mehrung ist, glaube ich, ein sehr Hochwasser oder ähnlich. Mehrung. Hochwasser? Hoher Platz oder Hochwasser? Höhe auch.
Höhe. Ja.
Das ist jetzt hier in der Kriegsführung, wir vorher haben ja manchmal die seltsamsten Kriegsführungen mitbekommen. Einmal ziehen sie um die Stadt rum 7 Tage und schreien. Und dann das nächste Mal müssen sie eine Licht anwenden. Und jetzt ist so, dass da haben sie einen Feind, der ist so zahlreich, da heißt es dann, bei diesem, und das hier heißt es ja dann, so zahlreich wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge, so wie sehr viele Pferde und Wagen, all diese Könige trafen zusammen. Sie kamen und lagerten miteinander am Wasser Meron, um gegen Israel zu kämpfen. Okay. Hier siehst du eigentlich ein Riesenheer, das sich da gegen Israel aufgemacht hat. Da sprach der Herr zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit werde ich sie alle vor Israel zu Erschlagenen machen. Und Josua und alles Kriegsvolk mit ihm kamen plötzlich über sie am Wasser Meron. Und sie überfielen sie. Irgendwie finde ich das beeindruckend. Sie scheinen irgendwie immer kühner zu werden, gell? Die Erfahrung mit dem Herrn. Da heißt es nicht, dass sie dann irgendwas erlischt oder so. Das sind Männer so viel wie Sand am Meer und dann stürzt einfach auf die los. Sie überfielen sie sogar. Die haben wahrscheinlich auch gedacht, sie sind so viele. Das war sicher auch wieder ihr Problem. Sie sind so viele, da kann nichts passieren. Das war ein bisschen älter. Das ist ähnlich wie Abraham. Abraham war nur, was waren das, 300 irgendwas, weniger wie 400 Männer. Und die schlagen 5 Könige, gell, die da alle irgendwo sich nicht vorstellen konnte, dass da so ein Abraham da anmarschiert kommt. Und ich denke, trotz allem dem, wenn du hier schreibst, dass sie wie Sand am Meer waren, Und der Herr zu Joshua sagt, fürchte dich nicht, es muss ein deutlich größeres Heer gewesen sein, wie das, was Israel damals hatte. Und doch, gell, du siehst irgendwo, sie scheinen wirklich keine Furcht zu haben. Ist ermutigend, gell? Sie sind so jetzt schon im Kampf drin und geübt. Es fällt irgendwie leichter. Ist vielleicht bei uns auch so. Wenn du im Kampf bist, fällt es da immer leichter, wenn du dich zwischendurch ins Bett legst und Ruhe dusch und Urlaub machst und Ferien machst, dann wird es schwierig.
Ja. Amen. Aber was man aussieht, ist, wenn wir mit dem Herrn vorangehen, ja, und auch in unserem Leben, ich sehe jetzt nochmal das Bild mit unserer Umwandlung in der Seele, du gehst mit dem Herrn voran und nimmst Land ein, es macht sich auch noch was auf dagegen, ja, also auch der Feind rüstet auf, wenn du siehst, der macht jetzt Schritte, dann versucht er noch alles Mögliche zusammenzusammeln, um dich irgendwie noch zu stoppen. Ja? Und da ist schon wichtig, einfach nicht auf die Dinge zu schauen, sondern wirklich weiter mit dem Herrn zusammen alles, was sich dem entgegenstellt, auch einfach treu zu bleiben, ja? Dem Herrn.
Amen. Und das war der Hasor. Wie heißt der? Was heißt Hasor nochmal? Weil der war der, wo das initiiert hat. Und es geschah als Jabin, der König von Hasor. Also eigentlich heißt er hier Jabin.
Ja, vielleicht müssen wir mal nach
Jabin gucken. Ja, und der war der, wo er sagt, jetzt müssen wir alles aufgeben.
Hasor war aber auch eine.
Das ist die Stadt, muss das sein. Der König Stadt von Hasor ist die Stadt.
Ja, das ist die Stadt.
Das sagst du auch, gell?
Ja, das stimmt. Der König von Hasor. Ja. Und davor hinter steht, heißt doch, sie sind alle Städte, die kaputt gemacht, nur Hasor nicht.
Ja.
Ja, fast 13. Dann ist das Hasor Stadt.
Ja, bin von Hasor. Ja, bin.
Ja. Der Einsichtige.
Oh, schön.
Der Intelligente.
Ah,
der Kluge, der Verständige, der Unterschreibende, der Überblickende,
Oh, das ist auch interessant.
Ja.
Das ist aber echt interessant.
So richtig, der Fähige.
Ja, der ist drauf.
Der hat's.
Also das scheint der König jetzt wo ihn.
Man kann sagen, ist ein Fähiger, oder? Das ist der Top-Fähige. Den brauchen wir.
Und der hat ja auch einige Sachen zu öffnen. Elfen, 1 bis 3, da alle Auflösungen von
Mannschaften. Oh ja, das muss der Herr wirklich zu schauen machen.
Das ist, der Jabin ist nicht zu unterschätzen. Und das ist wirklich der Kluge, der Verständige, der scheinbar alles weiß und alles kann. Wird hier in dem Beispiel ja auch zum größten Hindernis.
Ja.
Er bietet ein Heer auf wie kein anderer.
Ja.
Ja. Und er ist noch der Haupt, er ist noch der König von Hasor. Und Hasor heißt nochmal?
Hasor.
Ja.
Einen Moment, schon wieder vergessen. So viele Namen.
Aber der Jabin, das muss man sich
also echt merken. Hof, Gehöft, eingezäunt, schutzreich. Umschlossener Ort.
Aha.
Also.
Hat sich gut eingebunkert.
Eingerichtet, ja.
Also umschlossener Ort trifft es auch. Das Luftbild davon, das ist eher ein kleines Dorf, aber mehr
nicht.
Das, was ausgegrabene von damaligen Zeugen, ist ein kleines Dorf.
Jetzt haben wir es im Garten.
Ja, die
Hintergrund. Also,
sagst du, der ist nur ein kleines Ort.
Er hat ja alles niedergebrannt. Er hat ja Hassor komplett verbrannt.
Was willst du noch da bleiben? Also,
wenn da jetzt noch eine riesen Stadt steht,
wenn er da drauf ist, das heißt, da war früher ein Riesending.
Bist du eigentlich in Japan oder wie? Der sich jetzt im Gedanken macht, das stimmt ja sowieso nicht. Das ist ja das Interessante. Er heißt Yabin. Und wenn du jetzt das übersetzt, er ist ja klug und verständig. Aber halt nach dem alten Menschen. Weißt du? Er ist klug und verständig nach dem alten Menschen. Aber nach dem neuen Menschen ist er nicht klug. So ist es. Sonst hätte er es gemacht wie die Gibeoniter. Das heißt, er ist einerseits klug und andererseits dumm. Und das ist ja auch das, also ich sehe da jetzt wieder Parallelen natürlich zu heute, wie so ein eingeschlossener Bereich, die Gemeinde ist in eurer Hinsicht auch ja ein Bereich, weißt, und wenn sich da jetzt in so einem Bereich jemand, der klug ist, etablieren kann, der kann viel kaputt machen, weißt, der kann viel durch seinen Verstand, durch sein Verstehen, kann er eigentlich am Endeffekt den Herrn hindern, gell?
Ich würde ehrlich gesagt Hass noch nicht zur Gemeinde machen. So.
Ich verstehe schon, wenn er halt da wäre.
Wenn es neu, wenn die Gemeinde zu einem Stall wird und es ist stelleweise zu einem Stall geworden. Früher war es wie ein Viehstall. Da war viel Stallstrukturen. Die Gemeinde des Herrn ist nicht ein Stall.
Also wenn es zu Hass wird, ist dann schon.
Und du weißt ja, wir haben ja so Elemente in der Vergangenheit aufgebaut, die uns zum Stall werden lassen. Deswegen muss der Herr ja den Stall jetzt auch niederreißen. Weißt, früher, da war Wildeswil sein Werk von Wildeswil und die Gemeinde waren für unser Verständnis das Gleiche, so wie jetzt für viele das Werk, was John eigentlich macht, eigentlich ist gleichbedeutend ist mit dem Werk Gottes und das ähnlich mit der Gemeinde. Sie messen das Werk von John und stellen es gleich mit der Gemeinde und die da nicht mitgehen, sind eigentlich schon in ihren Augen nicht mehr in die Gemeinde. Weißt, deswegen moin. Und das ist ein Stall geworden. Sie sind in einer Umzäunung. Und solange du da drin bist, fühlst du dich sicher und auch richtig, weil du bist mit lauter Seuchen zusammen, die alle von Hasor sind. Weißt, die sind alle gleich, die denken gleich, sie verstehen sich, sie argumentieren alle ähnlich, weil der König hat ihnen ja die Argumente geliefert und sie bringen die Argumente, wie sie der König bringt. Und sie sind klug und verständig. Und merken nicht, dass sie ein Pferd sind. Okay. Deswegen, der Herr muss das Stadt niederreißen. Guck mal, das ist die einzige, die er niedergerissen hat. Er sagt, mit Stumpf und Stiel muss er die niederreißen. Ja.
Wie du sagst, in so einer Umgebung ist oft so irgendein Fähiger, der da einfach seinen Einfluss ausübt, ja, und das auch so stark machen.
Da war ja auch schon gescheit. Da hätte ich gesagt, ich kenne 40 mit Israel, dann ist es, das ist schwierig. Da hätte ich ganz viele, das sind das da alles, um sich vereinigt hin. Seine zu Jobab, dem König von Matthäus, zum König von Schimon, zum König von Aschaf, zum König in Lot, in Gebirge und in das Städtchen von Kinneret und in den Niederungen und im Hügel halt von Dor im Westen waren. Zu den Kanaanitern im Osten und im Westen, zu den Amoritern, den Hethitern, den Perizzitern und den Jebusitern auf dem Gebirge und zu den Hevitern am Fuß Hermon im Land. Also, boah. Ja, also, was der alles da
war. Und ich bin sicher, das waren auch nicht alles Freunde. Das waren ja verschiedene Völker hier. Er sammelt eigentlich alle Völker hier und sagt,
irgendwie es gegen Israel.
Genau.
Er hat es noch anders gemacht als der König von Israel, ne, der Adonai Zedek. Der hat nämlich nur die Amoriter.
Ja, genau,
der hat nur seine
richtig, genau.
Und er hat jetzt, sag ich mal, ist noch weitergegangen und hat alles, was er sammeln konnte.
Er hat euch geschafft. Richtig kombiniert, ich sage, oh, da langt es nicht ein Paar, dann müssen wir von
Das erinnert eigentlich an das, als der Herr auf der Erde war, hat die Religion sich ja auch gegen ihn aufgestellt. Ja? Und wer ist alles gekommen? Als sie ihn bekämpft haben, also versucht haben, da hast du Gegensätze gesehen, die sich mit Jesus die sich gegen Jesus stellte. Weißt du, du hast dann Sadduzäer und Pharisäer. Weißt du, zwei völlig verschiedene Leute, die sich normal nur geklopft hätten, weil die total verschiedene Richtungen hätten, aber jetzt hätten sie eine Richtung. Herodiade gibt es einmal an einer
Mit der Römer sich ja eins gemacht.
Ja, Herodiade, Sadduzäer und
Herodes und Pilatus wurden Freunde.
Genau, die waren vorher Feinde und an dem Tag wurden sie Freunde.
Genau.
Also das heißt, alles, was du dir vorstellst, wenn es noch so Feindschaft untereinander war, wenn es um das Werk Gottes geht, wenn es um die Gemeinde geht, wenn es um den Herrn in dir geht. Ja, Hochschule geht, da siehst du schon.
Ja.
Früher hätte sich bekriegert.
Fürchte dich nicht. Ja.
Ich glaube, sie hat der Schaufel des Schlottes zu schlagen.
Das ist schon.
Nee,
das
hat nicht
vergriffen.
Die Mächte der Jünger muss man schon schlagen.
Genau, es geht ja auch darum zu sehen, wo das alles in uns einmal persönlich ist, in uns und auch natürlich jetzt, kann man sagen, Leib betrachtet. Ja.
Aber ich finde es stark, dass der Jabin, dass der perfekte ist. Mhm. Weil eigentlich ist es immer so, wenn Menschen zusammen sind, wählen sie immer einen, der natürlich alles kann, als den Führer.
Ja.
Und auch bei den Christen ist es leider so.
Ja.
Und das ist das, was der Herr eigentlich hasst.
Ja.
Das sieht man ja schon bei Saul, als sie wollten einen König.
Mhm.
Und den Herrn hat es der geschmerzt.
Ja.
Warum wollt ihr einen König? Warum könnt ihr nicht mich haben, als den, der eigentlich so nah ist für euch? Und natürlich im alten Bund, da war das halt so. Aber im neuen Bund, der Herr will auch keinen haben, der dazwischen ist. Sondern nur der Herr allein, Jesus, ist der dazwischen ist. Und das war immer das Problem. Sie haben immer einen gewählt, der für das. Oder der katholische Kirche, der Papst, ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Es ist immer der eine.
Und immer ein Fähiger.
Und immer der Intelligente, der es drauf hat, natürlich.
Ja.
Der arbeitet sich vielleicht auch automatisch hoch.
Ja, oder bei Saul, der war größer als alle. Kopf größer, schöner.
Und der hat die Fähigkeit, sich zu vereinigen. Der hätte die ganze Königsmannschaft, die müsste ja jetzt mal wohl etwa mitzukennen. Also ich meine, der muss ja auch überzeugen. Das ist jetzt auch nicht so einfach, das sind ja unabhängige Könige, die muss ich jetzt mal überzeugen, dass es jetzt dran ist. Und sicher mit diesem ganzen Feldzug wird er wahrscheinlich schon das Sagen gehabt haben. Also das heißt, jeder muss ja auch ein Stück weit seine eigene Macht abgeben und einen Folge geben. Wenn jeder König da mit Schwätze hätte, wäre es nicht so funktioniert. Also das heißt, du musst die Leute überzeugen, dass sie überhaupt sie da gegen die Israeliten ziehen. Und ich war ganz wissen, wo sie jetzt alle genau war, wie manche sich gar nicht so angegriffen fühlen von ihnen, keine Ahnung. Und dann muss ja noch so sein, dass die sich aber sagen lassen in Bezug auf die Kriegsführung. Und wenn das halt auch immer sagt, ich mache mir gerne erst morgen, dann denkst du es halt heute schon und dann denkst du es halt da. Du musst ja auch eine gewisse Einheit haben hier. Also du musst schon jemand sehr. Nicht nur intelligent, muss ja auch die Leute überzeugen können. Du musst ja auch so diese Führungsqualitäten besitzen.
Was mich gerade auch so anspricht in der Sache, wo jetzt dieser Jobner, dieser Jabin da alle zusammensammelt, es ist ja auch, ich sage es mal, als der Herr verkürzt ja auch dadurch die Zeit, die Josua braucht, um das Land einzunehmen.
Amen. Ja.
Also wenn er jetzt gegen jeden einzelnen Stamm hätte kämpfen müssen, hätte er mit Sicherheit auch gewonnen, aber dann hätte es halt noch sehr, sehr lang gedauert.
Ja.
Also noch Wochen, Monate, wie lange auch immer. Ja, es ist effizienter. Man sieht auch wirklich die Effizienz des Herrn da drin.
Ja, das habe ich auch gedacht. Selbst was der Fähige tut, ja, dient am Ende Gottes Plan. Und ich finde sogar, was hier siehst, Er hat doch wirklich all von diesem ganzen Gebiet, was der Herr einnehmen wollte, die zusammengerufen. Ja? Also irgendwo von Babel hat er jetzt keinen geholt oder von Assur oder so.
Und das ist irgendwie das Witzige, weil wie heißt es in Korinther oder wo steht es?
Ja.
Die Klugheit der Menschen ist Torheit bei Gott.
Ja,
Und er hat sich natürlich gedacht, ich bringe alle zusammen und dann sind wir so stark, dass wir sie besiegen können.
Ja,
aber Torheit bei Gott.
Die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen.
Steigend.
Der Glas zeigt halt auch, dass selbst ein Fähiger Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die Engländer freiwillig den Juden dieses Land geben hätte später. Schon gar nicht. Das war der Grund, und das gar nicht gegangen. Und die Juden hätten auch gar gewünscht, gar nicht hinzugehen. Ein paar Enthusiasten vielleicht, weil ja vorher schon gab es viel zu wenig. Aber nicht ein paar, aber dass die so viel, das war nur durch das. Das heißt, er wollte sie vernichten, wenn er gerade das Gegenteil damit bewirkt. Heute ist der Staat, der. Wenn er sie nicht so bedrückt hätte, dann wäre halt die Ägypter, der Israel natürlich den Ägypter ganz gut gefallen. Gell? Dann wäre die nicht ausgezogen. Das ist doch gut für das Land.
Gell? Und wenn man es jetzt auch ein bisschen bezieht auf die Situation in der Gemeinde, weißt du, wenn ein Fähiger da ist und seinen eigenen Stall baut, ja, er in dem, was er tut, wird er doch auch letztendendlich nur dazu führen, dass er das ausgeführt wird.
Es wird gut nicht hindern.
Ja.
Das ist natürlich immer mit Schaden auch mal verbunden. Ich meine, das Beispiel, wo du gebracht hast, vom Zweiten Weltkrieg, die armen Jugendlichen, die erstmal Schaden gelitten haben. Genau. Und so, wenn so ein Jabin irgendwo herrscht, dann gibt es auch Schaden. Das sehen wir ja in der aktuellen Situation. Es gibt auch viel Schaden.
Ja.
Das darf man nicht sehen. Andererseits, und das schätze ich auch an der Situation, durch das wird eben manches auch offenbar.
Genau.
Und du siehst den Feind klar, und wir sind eben manchmal zu blind. Wir müssen manchmal auch diese Erfahrungen machen, die uns einfach offenbar machen. Wie oft haben wir schon gehört, dass Klugheit es nicht ist? Und doch fallen wir immer wieder doch rein. Wie oft rechnen wir immer wieder mit Klugen, bis wir dann wieder neu enttäuscht werden und sagen, es ist nicht die Klugheit, die am Ende zählt, sondern die Gemeinschaft mit dem Herrn, die Beziehung zum Herrn.
Oder wie oft sind wir beeindruckt von den Menschen?
Wie oft sind wir beeindruckt von Menschen, von einem, der scheinbar das oder das ist. Aber es entscheidet, ob die Wirklichkeit da ist. Und das ist oft nicht so sichtbar oder nicht gleich so, springt ja nicht so gleich in wie soll ich sagen, siehst du nicht gleich.
Ja.
Bei Saul hast du gleich gesehen, der war groß. Oder bei Absalom, der hat Herr Haare gehabt, die waren so lang und so schön. Da hat jeder gesehen, was für ein schöner Mann.
Ja.
Und bei David heißt es, war ein toller Bub, als der Herr ihn erwähnt hat.
Ich fände es witzig, vor kurzem habe ich mit jemandem geredet über die Gemeinde. Und es, also nicht, also der auch in der Gemeinde ist. Ein Bruder, und der hat dann gemeint, ja, in der Gemeinde, der Herr sammelt die Törichten. Also wirklich, die äußerlich nicht so klug erscheinen. Auch jetzt zum Beispiel die ganzen, die jetzt rausgegangen sind, Tobi und so weiter, das sind ja schon fähige, ziemlich intelligente auch Menschen. Und da denkst du dir, wow, wie kann sowas sein? Warum sammelt der Herr die Törichten? Aber das ist auch die Weisheit Gottes. Weil die halt doch einfacher sind in ihrem Herzen, sich dem Herrn zuzuwenden. Und die Intelligenten, die haben halt ihren Plan. Das heißt jetzt nicht, dass man dumm sein muss, um dem Herrn zu gefallen, sondern natürlich auch, wer intelligent ist eigentlich, der wendet sich zum Herrn.
Genau. Ich glaube nicht, dass die Hure Rahab dumm war.
Nee, ich glaube auch nicht.
Sondern, aber sie hat eben ihre Intelligenz benutzt, um zum Herrn zu kommen.
Genau, ja. Aber oft, man merkt dann an irgendwie so einen Geschmack, dass die Intelligenz genutzt wird, um sich darzustellen.
Ja, ja,
oder um was zu, weißt du, was zu hervorzubringen.
Ja, ja.
Aber wenn der Herr was fordert oder hervorbringt, dann ist es nicht deine Intelligenz, die dann zum hervorscheint, sondern es ist der Herr selber.
Mhm.
Und viel feiner auch.
Ich meine, wie Joshua war sicher auch intelligent, aber macht alles so, wie der Herr den Mose befohlen hat. Ja. Dir verändert sich was und so, genau, dann wird die andere Taktik werden viel besser, weißt du? Oder so. Sondern er war bestimmt ein Dummer oder so, ich muss nicht schauen, irgendwie. Aber er machte alles so wie Mose. Also der
er blieb in der Demut, obwohl
ja,
er eigentlich.
Ja, genau, Demut ist
voll rum. Aber das ist halt jetzt er denkt nicht selbst, also denkt, entscheidet nicht selber, sondern er macht alles genau so, wie Mose es sagt. Weißt du? Und das wird ja oft erwähnt, ein paar Mal, dass er alles so getan hat. Ich hab's
nein, die Mutter ist wichtig.
Ich hätte gerne die zwei anderen Könige, die namentlich erwähnt wurde, auch nochmal kurz aus dem Vers 1, den Jobab, den König von Madon, und den Schim und den König von Ascha.
Ja, klar.
Da muss ich kurz noch Jobab, mehr gibt es da nicht. Und zum König von Shimron und zum König von Ascha. Shimron ist nicht der König von Ascha.
Ah, okay, richtig.
Es gibt nur noch den Jobab, der erwähnt wird. Vers 1? Vers 1.
Ja. Jobab,
könnte ich
Jobab
wie
Jobab.
Gottes Vater, der Jobab.
Jobab bedeutet Jubel, Lärm, Geschrei.
Mhm. Ah, das ist ein Propaganda.
Das ist ein Propaganda.
Propaganda-König.
Du weißt ja, damals die Hitler in Europa dafür in Propaganda
gemacht. Ja, aber schon.
Brauchst du immer auch Propaganda-Leute, sonst funktioniert es nicht.
Und jemand, der ein bisschen Lärm macht.
Ja. Stimmung macht, der die Leute.
Ja,
bei einem Unternehmen etwas Vertriebsingenieur.
Ja, okay.
Der Feind erkämpft bis zum Schluss. Er will hohe Niederlage einbringen. Und wir sehen das ja vorher sehr, dass er durch oder der Herr gewinnt. Aber der Feind bis zum Schluss, er beugt sich, er will sich treu auf Krüge und Beute der Herrschaft Gottes.
Amen.
Ja, man wundert sich gerne, dass die Hebräer gesagt haben, Gnade und Tränen.
Ja, aber es ist, weil ihr Herz verhärtet ist, will man es ja sagen. Und es ist verhärtet, weil sie eigentlich diesen Weg schon so lang gegangen sind.
Mhm.
Weißt du, Satan wird sich auch nie wenden.
Nee.
Und alle, die ihm folgen, wenden sich ab einem bestimmten Punkt halt nicht mehr. Und Gott lässt es dann auch nicht mehr zu. Es wäre ein Spott, weißt du, wenn...
Er hat ja sein Herz auch schon verhärtet.
Ja,
also,
weißt du, Gott muss es also machen, weißt du, dann stellen sie am Schluss sagen, wir kennen das ja auch, diese Denke des klugen alten Menschen. Ich lebe mein Leben bis zum Schluss und auf dem Sterbebett, da tue ich dann Buße und der brave Gott wird mir dann vergeben. Das ist so die Klugheit des alten Menschen, weißt du.
Und das wird nicht funktionieren.
Und das funktioniert nicht, du denkst nicht... Du kannst nicht mit Gott so umgehen. Ja? Gott wird es nie zulassen. Ja?
Mhm.
So, wenn wir unser Herz nicht bei Zeiten wenden, dann wirst du nicht mehr wenden können.
Mhm.
Du kannst nicht verschieben und sagen, noch genieße ich es. Ich genieße noch mal ein Jahr die Welt und noch mal ein Jahr. Danach mache ich es. Das geht dann immer.
Mhm.
Das ist uns als Warnung natürlich auch gegeben, dass wir unser Herz bei Zeiten weich machen und nicht verhärten, sondern weich machen und dem Herrn nachfolgen.
Mm-hmm.
Der Herr heißt, er gibt den Demütigen Gnade, gell? Wenn ich dann so denke, dann bin ich eigentlich ein Hochmütiger. Ich bin klüger im Grunde genommen als Gott. Gell?
Zu Josua 11, Vers 22. Wo es heißt, es blieben keine Enachiter im Land der Söhne Israel übrig. Nur in Gaza, in Gaza und in Aschdod blieben sie übrig.
Sehr schön.
Werden wir später auch noch vernichtet?
Ja. Später werden noch mal ein paar.
Aber erst David, oder? Nimmt das dann
ganz am Schluss. Für David und die letzten Söhne der Enachiter. Ja. War im Prinzip der Gideon, Goliath war ja auch ein Enachiter.
Ja.
Das ist, da gibt es eine Könige Jaune oder der eine hat einen Wettkampf, das ist so 3, 6 Meter lang und so. Also sie gibt schon noch, aber sie sind eben vereinzelt.
Unter diesen Philisterstämmen.
Ja, genau.
Machen wir Schluss.
Ja, sehr so.